Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, seid begrüßt zur nächsten Folge in der Burnout-Reihe. Zunächst möchte ich einmal so ein paar Sachen sagen, weil Burnout auch relativ oft in so eine falsche Richtung reingeschoben wird und ich das auch so ein bisschen am Interesse merke. Also für mich und eigentlich für alle, die sich damit beschäftigen und auch vielleicht beschäftigen mussten, weil sie betroffen sind, ist Burnout keine Diagnose. Warum ist es keine Diagnose? Weil Burnout ist nicht in ein Korsett zu packen. Burnout ist sehr individuell. Burnout ist für mich ein Symptomenkomplex. Über Symptome werden wir heute im Interview, über das ich näher noch berichten werde, sehr viel zu tun haben. Über Symptome, individuelle Symptome. Und da die Symptome so individuell sind, kann man diese auch nur individuell diagnostizieren und individuell therapieren. Ich rede heute mit Ricardo, der werde ich ja gleich noch anmoderieren. Und dieses Interview ist so fantastisch, muss ich sagen, so eloquent, mit so viel Information, dass ich gerade bei der Bearbeitung des Interviews, ich musste das diesmal ein bisschen schneiden, was aber nicht schlimm ist, so viel Input drin ist, dass ich mich spontan entschieden habe, eine Folge 2, also Interview mit Ricardo Folge 2, einschieben werde. Also nicht in 2 Wochen kommt die nächste Folge, das kündige ich jetzt schon mal an, sondern schon nächste Woche. Aber allein die erste Folge heute wird so viel Input geben für Burnout-Geschädigte, für Burnout-Bedrohte, aber eben auch für die, die nie Burnout-bedroht werden wollen, die was prophylaktisch machen wollen. Und es ist so, dass wir jeden Tag, man muss sich vorstellen, wir haben Speicher im Körper, tatsächliche Speicher, die man messen kann, wenn man das möchte, die man sogar täglich messen kann, die man auch täglich nachweisen kann. Wir haben jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, bis zum Abend, bis wir ins Bett gehen, einen Mini-Burnout, eine Mini-Burnout-Situation. Wir leeren unsere Speicher, mehr oder weniger. Und am besten ist es, wenn wir die Speicher eben nicht so leeren, dass der Körper 100% nur in der Nacht, gerade so eben, in perfekten Nächten, mit perfektem Schlaf, ohne Vollmond oder sonstigen Störungen, den Speicher wieder auffüllen kann, die Speicher wieder auffüllen kann, sondern dass wir versuchen, schon täglich im Leben die sich leerenden Speicher immer wieder auffüllen. Und da ist eine Aussage, die ich jetzt mir so anpacken möchte, die steht auch in den Shownotes oder in der Erklärung. Ja, lass doch los. Ja, das umfasst viel. Lass doch los. Was können wir loslassen? Wir können loslassen, was wir festhalten. Warum sollen wir loslassen, was wir festhalten? Ja, wir sollten an den Dingen nicht mehr festhalten, die uns nicht gut tun. Und auch darum geht es in dem Interview, natürlich noch um viel mehr und sehr viel mehr ins Detail. Und also dieses Interview ist quasi die Ausleitung, das Hauptteil, der Hauptteil. So viele Inputs, aus denen ich noch weitere Folgen machen werde, weil es einfach nötig ist, werdet ihr alles im Interview erfahren, vor allem in den Folgen 1 und 2 aus dem Interview mit Ricardo. Seid gespannt. Ja, wie gewohnt gibt es jetzt eine kleine Anmoderation für den Interviewpartner. Fällt heute ein bisschen anders und ein bisschen kürzer aus, weil sich Ricardo im Interview doch sehr gut selber vorstellt. Ja, Ricardo ist Soldat, 12 Jahre als Leistungsträger, sportlicher Ansatz, Leistungssportler, Organisation bekannt, große Organisation gekannt, selbstständig geworden, Inventor, Patentinhaber. Und dann kamen Schicksalswendungen. Schicksalsschläge vielleicht sogar, die zu seiner Erfahrung im Thema Burnout geführt haben. Ja, hallo Ricardo, schön, dass du heute dabei bist und ich habe dich gerade schon anmoderiert, wie immer vor dem Interview, vor dem eigentlichen Interview und du möchtest mir heute gerne berichten über deine Erfahrung im großen und breiten und spannenden Gebiet Burnout und Co. Ja, schön, dass du da bist.
Hallo Frank, schön hier zu sein. Also ich habe ja mit dir darüber gesprochen, dass es tatsächlich auch so ein bisschen eine Offenbarung ist oder dass es so etwas ist, was man ungern teilt. Man muss vielleicht noch dazu, ich habe keine richtige Burnout-Diagnose. Ja, es war allerdings gemessen an dem, was mein Umfeld berichtet hat und wie es mir geht. Vielleicht, wenn Burnout noch schlimmer war als das, dann muss ich sagen, okay, Hut ab für jeden, der Burnout hatte oder hat. Ja, Respekt davon. Es war nicht schön. Und wir haben ja dann in New York uns ja kennengelernt und auch so ein bisschen drüber gesprochen, was das Thema ist. Und bei mir war auch immer dieses Thema, ja, ich brenne und ich kann immer mehr brennen und immer mehr machen und immer machen und irgendwann war ich ganz schnell ausgebrannt.
Da kommt das Wort her.
Ja. Und daher, damit man es in Perspektive setzen kann. Ich war tatsächlich über 12 Jahre lang Soldat gewesen und immer Leistungsträger, das war mir ganz, ganz wichtig. Und hatte auch diesen sportlichen Ansatz, wenn man möchte. Und den habe ich immer noch. Ne? Sagt, okay, ich möchte so viel, na, wie es geht. Dann hatte ich nach 12 Jahren von der Bundeswehr gesagt, okay, große Organisation kenne ich, ich möchte jetzt was Neues versuchen. Und ich halte mich ja für ach so schlau. Und habe gesagt, okay, ich werde jetzt selbstständig. Und dann habe ich durch einen Zufall meinen Partner kennengelernt. Und der Partner, der hat tatsächlich, mit dem er verschiedene Geschäftsideen durchgetestet. Und die Idee, die am meisten geflogen hatte, war tatsächlich im Patentbereich. So bin ich zu meiner Fachspezialisierung gekommen, dass ich sage, okay, ich bin Patentreferent und auch habe dann auch ein Master of Law gemacht und meine eigene Firma dort aufgebaut. In der Spitze hatten wir dann 10 Mitarbeiter, wir hatten 6-stellige Umsätze und dafür, dass man das verstehen darf, dass das so in einen Umsatz zustande kommt mit einem Stundensatz, ne, waren das schon sehr, sehr große Massen. Vor allem auch, weil ohne jetzt irgendwelchen Fremdmaterialeinsatz darauf zu kommen, das war schon eine gute Sache. Und wir haben uns auch entwickelt, wir haben auch, wenn man möchte, von wirklich der Startup-Bude bis hin zu einem kleinen Unternehmen uns entwickelt und war gut. Und dann kam es. Und mit dem Elan, den man gestartet ist, ne, hat sich das die ersten 3 Jahre so durchgezogen. Und dann kam halt die Welt. Corona, muss ich sagen, war jetzt der erste Einschnitt. Aber der Ukraine-Krieg war dann das zweite. Und wir hatten diese Spezialisierung. Ich hatte ja nur Großkunden. Und die waren im Bestellungsstopp von heute auf morgen. Das heißt, ich hatte von 100% Umsatz im nächsten Monat 0. Und für mich das Schlimmste war nicht, dass die mich nicht mochten. Das Schlimmste, was dir in der Situation passieren kann, ist, dass die dich mögen. Weil, und das ist jetzt ein Filmzitat tatsächlich, aber ich fand es so gut, weil es diese Situation so gut betroffen hat. Na? Es kann keine wahre Verzweiflung geben ohne Hoffnung. Und dann war ja auch dieses, hey Ricardo, wir finden dich gut, wir können nicht so viel, aber wir werden dir was geben. Das ist okay. Und dieses Team, wenn du dann, man nennt es ja Bootstrapping, also wenn du dein Unternehmen sich ja so aufbaust, ja, und von den Umsätzen wächst und wächst, Personalkosten sind der größte Block. Und eine Lösung wäre gewesen, gleich zu Beginn, ich schmeiße alle raus, mache das alleine aus meinem Schlafzimmer, fahre Kosten runter, warte die Situation ab am Markt und gehe wieder hoch. Ja, man hat ja die Hoffnung, man mag ja das Team, man hat ja diese Anforderung an sich selbst. Und dann geht man halt weiter und vertraut dieser Hoffnung und will auch anschieben und macht und macht und macht. Und man schläft weniger, man isst auch ungesünder, ja, man kommt zu wenig, man überfordert sich. Und das war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, will ich das jetzt wirklich noch? Ich meine, davor waren schon so Momente, also ja, na, das ist halt der Preis, den du für den Erfolg zahlst. Und danach war irgendwann, dieser Preis ist es mir nicht mehr wert. Das Geld ist es mir nicht wert. Das waren auch so Dinge, wo man dann so diese, ja, Erleuchtung, könnte man sagen, wenn man nicht mal, wenn man an dem Punkt nicht der Hellste ist, ne, dann wird man erleuchtet. Das war meine Realität. Ja, und dann war es dann wirklich so, wenn ich das so sehe, in der jetzt 10 Jahre zurück und nehme 10 Jahre als damals 31-jähriger Mann, meine als 100%, dann war ich auf dem Höhepunkt meines Burnouts, als ich dann von der Firma weg habe, vielleicht bei nur noch 10-20% meiner Leistungsfähigkeit.
Wann war das?
Das war 2022. Ja. Es war auch eine Möglichkeit, die sich dann bei meinem jetzigen Arbeit ergeben hat. Wo ich gesagt, ist das ähnliche Geld, aber ich habe keine Führungsverantwortung mehr. Ich kann sowas wie Urlaub haben. Ja. Und es ist auch eine super Firma und es ist auch spannend und ich bleibe in meinem Markt und es ist relevant. Nur der Punkt ist ja der, du musst ja trotzdem dich um deine alte Firma noch kümmern, musst das abwickeln. Und dann eine Sache, die ist, du gehst ja auf dem Zahnfleisch und das Schlimmste, das du dir selber antun kannst, ist, dass du drüber nachdenkst, was denken denn die anderen? Und dann war das auch so, na, ich muss die Leute entlassen und die sind ja eigentlich so nett und mit dem, ich habe so viel in die investiert, auch an Zeit und das will ich nicht. Und dann tut man da wirklich so 2 Tage rumbrüten und sagt, so, jetzt mache ich's. Na, und kämpft sich da durch. Und dann tut man so laufen. Und dann steht der Ingenieur da, mit dem ich da so rede und Ding, und sagt, hey Ricardo, weiß ich schon, alles gut. Mach dir da keine Sorgen, es ist schon klar.
Wie viele Mitarbeiter hast du gehabt zu dem
Also
Zeitpunkt?
am Ende hatte ich 5.
Ja.
Und dann war es halt auch die, über diese Hoffnungsphase habe ich die noch 4 Monate weiter dann halt gehalten, habe geschaut, dass die überall untergekommen sind, ne, dass die quasi weiterkommen. Aber nichtsdestotrotz hat mich das 70.000 Euro gekostet. Und das ist halt schon eine Menge Geld.
Jetzt
Und wie
hast du
gesagt,
ja. Jetzt hast du im
bitte?
Prinzip diese Ursache und die Ursache des Ausbrennens ja sehr verortet im beruflichen Bereich.
Genau.
Der berufliche Bereich ist ja, egal wie intensiv der nun ist, ja immer nur ein Anteil des Lebens. Ist denn da jetzt, also ist das nur eine Ursache? Ist das der einzige Grund? Hast du auch persönliche, also Familienumfeld und Vorumfeld und davor
Also
auch
das
schon
ist
mal
so
so?
eine
Ne?
Sache, Frank, die ich bei dir ganz toll finde, dass du das so erkannt hast. Wenn man jetzt so offen über das Thema Familie spricht, ne, das Thema so. Interessanterweise habe ich durch den Beruf erst richtig gelernt, wie man mit Gefühlen und sich mitteilen umgeht. Ja, weil tatsächlich war das so, als ich damals mit meinem Partner gegründet habe, waren wir auch so, hey, wir sind alles Profis, ja, und wir schaffen das. Und nach 2, 3 Monaten haben wir uns richtig angekeift und konnten schon gar nicht mehr so richtig arbeiten und so. Und irgendwann haben wir festgestellt, du kommst ja gar nicht aus dem Leben raus und du bringst es immer mit in deine Arbeitswelt rein. Und dann hatten wir dann zum Beispiel, das ist eine tolle Methode, ein Check-in eingeführt. Was bedeutet, bevor wir das Meeting oder egal was wir gemacht haben, in 10 Minuten, wo erwische ich dich gerade? Wie geht's dir? Und dann habe ich dann tatsächlich mit meinem Partner stellenweise mehr über meine Gefühle geredet als mit meiner Frau zu der Zeit. Und wenn man auch so sagt, man ist dann zum Beispiel hochbegeistert oder man ist traurig oder man ist geschafft oder man ist voller Energie. Aber für die andere Person erlaubt es halt, sich einfach einzufühlen. Ja, und dann ist schon oft genug, dass man das Thema überhaupt angesprochen hat, dass man das jetzt für den, wenn man dann funktionell sein muss, das zur Seite schiebt. Und auf die Frage jetzt mit der Familie wieder zurückzukommen, diese Kompetenz hatte ich aus der Familie, wo ich aufgewachsen bin, nicht. Na, deswegen, wir haben sehr viel unter den Teppich gekehrt und ja, klein lassen. Das war ein Problem. Die andere Sache war die, die sehr belastet hat, war, ich habe tatsächlich mein erstes Kind bekommen, also ich nicht meine Frau, aber und irgendwann haben wir festgestellt, dass sie ein bisschen anders ist. Ja, mit so 5, 6 Monaten ist es so, fangen die meisten Kinder an zu reden. Eine Kleine hat mit 3, 3,5 ihr erstes Wort überhaupt gesprochen und auch nur mit viel Logopädie. Und es hat auch damit zu tun, es kam dann, wir haben dann mit 2 Jahren dann, also man muss dazu sagen, wir hatten noch dazu die Problematik gehabt, dass wir nicht wussten, was da ist. Das Kind ist andauernd unglücklich, kriegt diese sogenannten Meltdowns, also emotionale Zusammenbrüche, wo es schreit und man hat diesen Stress dann daheim. Ja, zusätzlich zum Firmenaufbau. Und das war dann so eine Sache, das hat halt sehr, sehr viel gezogen. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dann über die Logopädie, erstmal der Verdacht auf Hochsensibilität und dann das Thema Autismus. Und das sind so Dinge, wenn du, ich glaube, was einen großen Zoll, also Toll, sagt man, gefordert hatte im Englischen, bei mir war die Tatsache auch, wenn du sowas aufbaust, musst du funktionieren. Und deswegen schiebst du viel zurück. Ich weiß noch, da hat meine Frau angerufen, da war sie stationär, gearbeitet, ruft an. Und das war so zwischen Meeting, so, hey, was ist? Und dann hat sie mir dann so weinend gesagt, dass meine Tochter halt diese Diagnose hat. Und ich hatte gerade 10 Minuten Zeit dafür. Und dann habe ich mit ihr drüber gesprochen. Und das ist so Ding, ich muss jetzt dann los. Und dann bin ich halt in dieses wieder wichtige Kundenmeeting gegangen. Und du kannst halt nicht drüber reden mit irgendjemand. Klar, man könnte es vielleicht tun. Heutzutage sind die Leute ein bisschen offener. Aber ich wollte das nicht. Und vor allem, ich habe auch noch diese Dienstleister-Denke, dass ich sage, meine Probleme sind meine Probleme. Du gibst mir nicht dein Geld, damit du meine Probleme hörst, sondern dass ich deine Probleme höre und du irgendwie entweder Spaß hast oder deine Leistung kriegst oder sonst was hast in diesem damals Ingenieursbereich, na, und nicht, dass du jetzt Seelentherapie für mich machen musst. Dafür erhalte ich nicht dein Geld. Naja, und im Endeffekt bist du dann in diesem Meeting und in dir arbeitet extrem viel, weil du willst deine Frau nicht weinen hören. Du fragst dich, was mit deinem Kind ist, was Angst vor der Zukunft und muss funktionieren. Und dann ist es halt immer mehr, dass sich dann aufbaut. Und wie viel kannst du denn abbauen und machen? Und das war dann, glaube ich, so etwas, was bei mir mehr und mehr an die Substanz ging. Und ich glaube auch, das war so emotionaler Abbau.
Jetzt hast du ja gesagt, dass du keine echte Diagnose hast, was ja bei Burnout sowieso nicht so ganz einfach ist, weil das ja eigentlich eine, wenn man ehrlich ist, so eine Art Schublade ist, wo viele Dinge reingehören. Auch es geht ja bis zur Depression. Du hast ja eben gesagt, wo habe ich da gestanden? Gibt es noch schlimmer? Also Burnout ist keine festgelegte Geschichte, sondern das kann bis zur Depression gehen. Das kann von leichter Verstimmung gehen, nicht leistungsbereit zu sein. Also sind vielfältige Symptome. Welche Symptome hast du denn für dich gespürt gehabt, selbst gespürt? Und hast ja eben gesagt, das Umfeld hat vielleicht auch noch andere wahrgenommen, die du vielleicht gar nicht ja, ernst genommen hast, aber die du vielleicht rückblickend schon gehört hast. Du bist dies, du bist das, da ist doch dies, kann das sein? Und also ich kenne das von mir, dass man erstmal sagt, ja, lass die mal erzählen, ist doch gar nicht so. Vor allem, wenn man dieses Funktioniergehen in sich drin hat und mit Sport noch dazu, dann wird es vielleicht noch komplizierter. Also wie waren deine Symptome? Also die du vielleicht,
Tatsächlich hatte
ne?
ich Erschöpfung ist das eine immer, dann tatsächlich auch Gedächtnisverlust. Jetzt nicht in diesem Sinne von, oh mein Gott, wer bin ich, aber sowas, wie war das jetzt nochmal? Ja, und diese Sachen sich merken zu können, war extrem schwierig und das hat mich auch eine ganz lange Zeit begleitet. Und so wie es halt ist, muss ich immer noch Geld verdienen. Ja? Und dann bin ich auch angestellt und bei mir gibt es ja auch diesen Ehrenkodex, ich sage, hey, wenn mich jemand anstellt, dann ich weiß, wie es ist, ich bringe mein Geld rein. Ja? Das ist mein Gehalt. Okay, jetzt geht's dir, du hast kaum Kraft, du bist auf 10%, du kannst dir keine Dinge mehr merken, du kommst leicht in so depressive Phasen rein und hast sowieso eine schwarze Aura. So hat es auch meine Frau nennt es immer so in diesem Punkt, so eine schwarze Wolke, die einen umgibt. Ja, und man ist halt gereizt und dünnhäutig und dann wieder, okay, man ist halt wirklich, bei mir war es zumindest so dieses, dieser Zwang, funktional sein zu sein und sein zu wollen. Eigentlich gab es von niemandem ein Ding. Ich habe auch diese total bescheuerte deutsche Art, dass ich mich brüste, damit zu sagen, ich war seit 3 Jahren, gab es nicht einen Tag, wo ich krank war. Es gab mal einen Moment, ne, krank gemeldet habe, aber es gab genügend Tage, wo ich krank war. Und dann war sowas halt, ich habe ja noch genügend Überstunden. Ne? Also ja, ich mache noch einen halben Tag und ruhe mich aus. Und so zieht man sich dann durch. Und das ist halt alles, wo man denkt, in diesem Burnout, das ist auch so die Erkenntnis, ganz viel selbst gemacht. Falscher Stolz, na, Ansprüche, die man hat, Erwartungen, die man annimmt. Und das ist das Schlimm, die schlimmste Erwartung, die du haben kannst, ist die Erwartung, die du annimmst, die andere haben. Weil ganz oft ist es nicht so. Aber wir tun so. So, ah, was sollen die denn denken? Und ich muss ja so und so sein. Und meine Frau sagt auch, hey, nee, musst du nicht. Oder das Beispiel von dem Ingenieur mit dem gekündigt sein. Er sagt, hey, ich weiß das schon, ist schon okay. Ja, und er ist nicht wütend. Der ist ein Ding. Aber meine erwartete Annahme oder stopp, angenommene Erwartung war in eine falsche Richtung und hat mich nochmal unter Druck gesetzt. Und all das bei mir mit diesem Burnout, es geht halt an die Substanz. Und ich finde dieses Bild von Raubbau, wie wir es in der Natur kennen, ja, das trifft's. Emotionaler, psychischer, Raubbau an deinem Körper. Was ich jetzt erst seit kurzem mitbekommen habe, ist auch das Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, geht es bis dahin zurück oder ist das damals sogar noch ein Auslöser davon? Aber tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Unverträglichkeiten mittlerweile. Und die sorgen dann dafür, zum Beispiel, ich habe mir dann, bei mir ist ja das, es ist ein Vorteil wie Nachteil, Fluch und Segen zugleich. Ich kann super funktional sein. Und dann denke ich mir, ja, habe ich halt einen Bauch. Aber ich mache eigentlich Sport und ich esse, meine Frau kocht gut und ich esse eigentlich gesund und ich esse eigentlich im Maßen. Oder, ja, man muss halt öfters auf Toilette. Okay. Oder man schläft halt wenig, das ist halt vielleicht die Nachwirkung. Aber all das scheint auch damit zu tun zu haben, dass von diesen 100%, dass die einfach in diesem Zeitpunkt zum Burnout überhaupt gar nicht mehr abrufbar waren, weil noch andere Sachen dazukommen. Und das war dann wirklich so, boah, vielleicht kommt das alles noch dazu.
Jetzt hast du ja mir auch geschrieben, dass du im Prinzip von den 100% auf 10, hast du gerade gesagt, jetzt wieder bei ungefähr 60% bist, also 440%.
Genau.
Das Ganze ohne Diagnose, was ja schon mal irgendwie toll ist, aber trotzdem mit der Selbsterkenntnis, dass du da in diese Richtung reinpasst. Und dann natürlich ohne Diagnose mutmaßlich auch jetzt nicht mit echten Therapeuten, sondern auch mit sehr viel Selbsttherapie, die aber zumindest schon mal bis 60% Erfolg gebracht hat. Was hast du denn so gemacht von 10 bis
Also,
60?
was wir gemacht haben, war auch bei meiner Kleinen. Das war jetzt aber, war, das war, wann war das? Nach Corona? Ein halbes Jahr? Nee, da war meine kleine Ding, das war 2018, 19, 20 rum, vor Corona. Und dann waren wir auch, waren wir beim Therapeuten für Hochsensibilität als Eltern. Weil so Dinge sind, wie gehst du halt mit deinem Kind richtig um? Und dann teilt man es halt mit und hat auch viele Dinge für das Verhalten für das Kind verbessert. Deswegen, da darf ich das nur eingestehen, wobei man auch sagen muss, bei mir selbst ist es schwierig. Ich muss bei einem Therapeuten das Gefühl haben, dass ich ihn respektieren kann, weil wenn nicht, dann tue ich mich schwer, manche Dinge anzunehmen. Ich weiß auf einer logischen Ebene, dass das dumm ist, aber es gibt einfach so Sachen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich so sein möchte wie dieser Mensch. Und wenn dieser Mensch sagt, hey, mach doch so und so und so, dann ich so, hey, das passt für dich. Und wir hatten ja ganz kurz angesprochen mit dem Thema, meine Tochter hat Autismus, vermutlich, weil ich auch in diesem neurodiversen Spektrum bin. Nur, ist halt so wie es halt ist, und geht es vielen in meinem Alter, das hat damals halt keine Sau interessiert. Du warst halt der Außenseiter oder hast nicht die Erwartungen erfüllt, ne, grundsätzlich. Und auch wenn dann deine Eltern dich lieben, meine Eltern haben mich immer geliebt, fand ich voll nett. Aber da waren so Dinge, ich war nie gut genug. Zumindest nicht in dem, wie sie es haben. Sie sind heute super stolz, was ich alles gemacht habe und toll. Aber der Punkt ist ja der, du bist ja nie gut genug. Und dann ist so etwas, wo man reinkommt, okay, seit meiner tiefsten Kindheit weiß ich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin nicht okay. Und dann fängst du an zu adaptieren. Und das habe ich dann wahrscheinlich auch genutzt. Ich sage, okay, was kann ich denn machen? Ich muss funktionell bleiben. Also war es dann auch so, glücklicherweise dank der Remote-Arbeit. Dann habe ich schon gearbeitet, Kundenmeeting gehabt, gelächelt, schnell noch aufgeschrieben, was die gesagt haben, damit ich es ja nicht vergesse. Ich habe die Gedächtnisding gehabt. Und dann wirklich, weil ich hier aus meinem Schlafzimmer arbeite, so ins Bett, boah, 20 Minuten, gibt es so Binaural Beats, nennt sich das, wie so eine Art Powernap gehabt und so ein bisschen Ding. Dann wieder her, dann wieder kurz Gesicht massiert, dass es frisch aussieht, wieder hingesetzt, dann wieder Meeting. Und so habe ich quasi die Tage durchgebracht. Ja, wo man wirklich sagt, mit diesem sich selbst quälend, ja, dass das auf der Arbeit funktionell bleiben. Und ich finde, was halt auch ist, du kommst aus diesem Loch raus, wenn du einen Alltag hast. Und diese kleinen Dinge, dass man sagt, okay, es gibt keine wundersame Heilung. Ich bin der festen Überzeugung, ich würde mir das wünschen, wenn es jemand gibt, der das kann, finde ich toll. Aber ich glaube wirklich, wenn du so eine Situation hast, du bist in dem Loch. Und wie bei vielen Sachen, du musst dich aus dem Loch selber rausziehen. Und dann ist es, du gibst dir eine Aufgabe. Du bist funktionell. Ich habe auch so Dinge versucht, jetzt so mit Hobbys und nee, das ist so, irgendwie passt es nicht zu meinem Getriebensein, ne? Mit den Ansprüchen, die ich an mich selber habe, an meinen Job, an meine Familie, an mich, ne? Will ja auch noch hübsch aussehen, also so, ein bisschen eitel bin ich ja auch.
Einen schönen Schnurrbart. Ich gehe mal kurz dazwischen. Und zwar, würdest du dich eher als Kopf- oder als Gefühlsmensch bezeichnen oder beides von beiden? Oder beides?
Also ich finde beides von beiden so eher Kopf.
Eher Kopf.
Das eher, eher im ja, Kopf.
Wenn ich dich gefragt hätte, hätte ich es auch genauso gesagt. Genau, also eher Kopf. Jetzt hast du ja 60% schon, oder von 10 auf 60, also 50% des Spektrums hast du ja schon wieder mit eigenen Maßnahmen erreicht, teilweise eben auch, weil die Familie wieder anders läuft und die Akzeptanz gegenseitig in der Familie besser läuft. Also zumindest mal in der direkten Familie, von den Eltern haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Die Arbeit hat sich ja auch umstrukturiert letztendlich, das ist ja auch jetzt anders und zumindest da nicht so viel Druck wie vorher. Aber jetzt Kopf und Körper. Wir haben ja nun in New York da in unserem Workshop sehr viel tatsächlich den Kopf ausgestellt. Wir haben ja mit dem Kopf relativ wenig gemacht. Wüsste gar nicht jetzt genau, wo so extrem sind. Das war wirklich sehr viel Körpertherapie. Also nur so als Tipp aus eigener Erfahrung. Ich bin auch total Kopfmensch. Ich bin immer noch sicherlich mehr Kopf als Körper und Gefühlsmensch, aber deutlich weniger Kopf als früher. Also ich kann den Kopf auch deutlich besser ausschalten als früher. Das habe ich aber auch lernen müssen. Und zwar in einer Körpertherapie. Also Körpertherapie ist auch wieder ich finde, eine Schublade. Das heißt, eigentlich schalt doch mal den Kopf ab. Das ist so eigentlich die Überschrift. Und dann verpasst da ganz viel drunter. Und nicht alles ist für jeden gleich. Mit Atmung, mit, was haben wir gemacht? Feldenkreis, Tai Chi, auch wieder Atmung. Dann kann man hier Chakren hin und her und Klangschale hoch und runter. Also ich will das jetzt nicht lächerlich machen, überhaupt nicht. Ich will nur sagen, es macht Sinn für viele Menschen, vielleicht sogar gerade Burnout-Menschen sind, wenn sie Kopfmenschen waren, da ganz groß gefährdet, den Kopf einfach mal abschalten können. Und das ist so aus meiner Erfahrung und Erfahrung, die ich aus anderen Bekannten, die es auch hatten, erfahren durfte, ist wirklich das Kopfausschalten eines der wichtigsten Dinge. Und da liegt vielleicht auch die Lösung drin, die letzten 40% noch zu bekommen.
Ja. Ich denke, was jetzt erstmal ein großer Punkt macht, von dem. Also eine Sache ist natürlich mit der Ernährung. Das habe ich jetzt angefangen, das umzustellen. Das ist so Schlaf. Also wie gut man schläft, hat viel beigetragen. Mit dem Thema Kopf ausschalten. Tatsächlich so Dinge wie, dass man sich das gönnt, auf einer Couch zu sitzen und einen Film zu gucken.
Genau.
Oder tatsächlich ein Spiel zu spielen. Ja, mal so, auch als erwachsener Mann tust du ein Spiel spielen. Ne? So, Aber das sind so die Sachen, wo man sagt, okay, man lässt mal diese Situation los. Mit dem Thema Kopf ausschalten in New York. Ganz oft fühle ich mich manchmal so ein bisschen, wenn der Kopf aus ist, bin ich Gast in meinem eigenen Körper.
Aber ist doch spannend.
Ja, ne? Und das ist so, das war während meiner Militärzeit, habe ich den Kampfkunst angefangen mit Taekwondo. Und das war das erste Mal, wo ich dann wirklich so deutlich mehr Verbindung zwischen Kopf, Körper und Geist, sagen auch die Taekwondoler. Ja, das haben wir jetzt in dem Modell aber nicht, aber Kopf und Körper bekommen haben, so dieses Körpergefühl für. Wo ich mich immer noch schwer tue, und das ist auch eins der größten Learnings, die ich in New York hatte, war dieses Thema Entspannung. Und ich bin immer wieder in diesem Thema sehr, sehr leicht, dass ich gerne gebraucht werden möchte, weil wenn ich funktioniere, bin ich wichtig. Wenn ich erfolgreich bin, bin ich gut. Ja, das sind so die Dinge. Und wenn du nichts tust, dann tust du ja nichts. Dann bin ich auch nichts. Und dann war es so, Und in New York war dann so dieses, hey, ich habe keine Lust, irgendetwas zu tun. Ich war ja tatsächlich 2 Wochen in New York und habe und hatte ja voll die Dinge vor mit Interviews und auch Berühmtheiten anschreiben und die akquirieren und. Und im Endeffekt habe ich das alles vorzubereiten gar nicht geschafft, weil ich wieder so in meinem Alltag Stress war. Und auf dem Hinflug habe ich gesagt, weißt du was? Fuck it. Entschuldigung für die Wortwahl. Jetzt kommt die nicht zensierbare, die kindergeeignete Variante, die heißt, lass doch los.
Ja.
Und habe dann in dem Moment gesagt, Buch zu, ich lege mich jetzt einfach schlafen. Und in New York habe ich dann das auch eiskalt durchgezogen, dass ich alle Pläne, abgesehen von dem Seminar, was wir gebucht haben, komplett habe sein lassen und jeden Tag aufgestanden, worauf habe ich heute Lust? Und dann bin ich einfach aus dem, das ist ja so schön an New York, man läuft einfach los und dann siehst du ja schon irgendwas. Ja. Und wirklich so, und das ist so ein bisschen, finde ich, wie beim Autofahren. Muss ich eigentlich, ich bin immer so ein Planungsmensch und ich möchte ja gerne die ganze Strecke schon kennen und jedes Detail und bla 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 vorab. Muss ich das? Oder reicht es auch, wie im Auto in der Dunkelheit, die Scheinwerfer die nächsten 60 Meter zu sehen? Und das habe ich dann in New York einfach gefrönt. Loslauf, geguckt, das sieht interessant aus, ich laufe mal dahin. Oder mal dahin. Und auch ohne tatsächlich jetzt groß Internet so sehr zu benutzen, abgesehen von mal, wie es man von der Bundeswehr her kennt, weil ich bin ja Soldat gewesen, na, da macht man eine Kartennavigation. Das bedeutet, man macht sich die Karte auf, guckt hin, sucht sich einen Geländepunkt und läuft los.
Zwei Punkte.
Yeah. Ja. Na, und ich muss sagen, das hat mir für die Seele so gut getan. Wirklich dieses zu merken, ungeplant zu sein. Und ich kämpfe gerade wieder nach New York, weil das ist ja wieder diese Dinge, schön, dass man was im Urlaub anfängt, aber wie bringe ich das in meinen Habitus, dass ich es auch beibehalte? Und da sind es so Dinge, wo ich sage, so, ich gehe jetzt bewusst eine Stunde früher von der Arbeit und gehe mit meiner Tochter in den Park. Dann habe ich auch so dieses, dass wir Zeit miteinander haben, also ich Spaß habe, ne, während meine Frau gerade kocht und ich bin ein bisschen draußen. Oder auch so Dinge, wo ich sage, okay, ich habe jetzt genug gemacht oder sowas. Ich möchte gerade einfach nichts tun. Ich möchte einfach nichts tun. Und diese Sachen von, das war bei mir früher deutlich stärker, zum Beispiel auch auf Geschäftsreisen. Ich war so oft zum Beispiel in der Schweiz gewesen, in dieser einen Stadt. Ich kenne außer den Hotels und dem Kunden nichts.
Oh, welche Stadt war das?
Warum? Das war die Stadt Neuchâtel.
Ah, okay.
Und, oder auch Lausanne. Lausanne.
Und auch schon eine schöne Stadt eigentlich, ne?
Weil es tatsächlich so ist, ich gehe dahin zum Arbeiten und dann fahre ich nach Hause. Und je länger ich weg bin von der Familie, desto blöder ist das. Das will ich nicht. Und das war jetzt auch so, dass ich sage, eigentlich ist das erbärmlich. Und jetzt ist sowas, so Dinge, ich hatte gestern eine Dienstreise, wo ich sage, okay, ich habe mir jetzt diese Stadt nicht angeschaut oder sowas, bin zum Kunden hin. Aber allein die Tatsache, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt 10 Minuten auf dem Parkplatz und mach einfach Pause für mich. Mach einfach Pause. So, ne, überleg diese kleinen Dinge. Und ich glaube, die Kunst wird sein, jetzt für die restlichen 40%, erstmal die eine wichtige Annahme ist auch der Punkt. Eine wichtige Frage oder Erkenntnis ist doch die Frage, muss ich überhaupt auf 100% kommen?
Ja, mach mal Pause. Wir machen hier Pause für die erste Folge, nach der ersten Folge und machen Pause bis eine Woche, bis nächste Woche zur Folge 2. Die Frage, muss ich überhaupt auf 100% kommen, ist sicherlich eine wichtige Frage, nicht nur für Ricardo, sondern für viele Menschen. Und diese Frage und noch weitere werden in der nächsten Folge bearbeitet werden. Ich finde, diese Folge heute verdient es, weil sie so wertvoll ist, auch noch ein zweites, vielleicht ein drittes Mal angehört zu werden. Auch ich werde sie nochmal anhören und nochmal anhören. Es gibt hier Symptome, es gibt Aussagen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und eine Aussage im Kontext Körper, Geist, Kopf, Seele möchte ich nochmal so ein bisschen betonen, weil die bei mir hängen geblieben ist, also die Aussage von Ricardo. Er hat gesagt, wenn ich den Kopf ausschalte, bin ich Gast im eigenen Körper. Also wir sollten eigentlich gar nicht Gast im eigenen Körper sein, aber wir können uns mal im Körper als Gast wohlfühlen. Vielleicht sind wir, wenn wir den Kopf anschalten, im Körper kein Gast, sondern eher so Mitläufer, sondern als Gast irgendwo ist man ja frei von Zwängen. Ich bin jetzt gerade Gast hier in Hamburg in einer Wohnung und mache natürlich jetzt hier diesen Podcast. Und trotzdem ist es wieder anders, als zu Hause im Büro zu hocken und da meine Arbeit zu machen. Und mal den Kopf auszuschalten, mal einfach das Gefühl walten zu lassen. Ich rede jetzt ja auch ja gerade einfach frei von der Leber weg und habe mir nichts aufgeschrieben. Ist eine Aussage, die wirklich ganz exzellent ist. Dann die Idee mit dem Kampfkunst oder mit der Kampfkunst, Kopf, Körper, Geist und Seele in die Kampfkunst mit einzubringen und weitere Dinge wie mal nichts tun und dann nicht denken, wenn ich doch nichts tue, bin ich ja nichts wert. Nein, nichts tun ist auch was, denn wenn ich nichts tue, tue ich ja was, dann tue ich nichts. Vielleicht tue ich auch nur nichts mit dem Kopf, oder vielleicht nichts mit dem Körper oder auch nichts eben mit irgendwelchen Zwängen und ich lasse dann mal los, weil das Nichtstun auch loslassen sein kann. Und wenn ich Nichtstun nicht tun kann, dann halte ich an alten Mustern fest, die ich mir auferlegt habe. Oder noch schlimmer, das kommt auch raus, die mir andere möglicherweise auferlegt haben. Oder wo ich nur glaube, dass andere diese an mich auferlegt haben. Die Erwartungen, die ich denke, die andere an mich haben, sind vielleicht gar nicht die Erwartungen, die andere an mich haben. Und deswegen sind die anderen auch nicht so wichtig. Nicht mehr der Therapeut ist so wichtig. Oder der Therapeut, haben wir auch darüber gesprochen. Der Arzt, der Therapeut, nein. Das sind höchstens Begleiter, bei denen man Gast ist. Bei dem man mitgenommen wird, bei dem man geguided wird, bei dem man gecoacht wird. Aber letztendlich, und das wird auch in den anderen Folgen davor, die letzte Folge könnt ihr euch auch nochmal anhören mit Renate, diese Folge, die nächsten Folgen, es kommt auf euch an. Und das ist auch so mein Ding, meine Idee von Medizin. Und vielleicht wird das auch im Podcast von Ricardo, kommt vielleicht später nochmal ein bisschen detaillierter, ein Thema sein. Meine Idee von Medizin ist eben, in der Richtung, dass ich meine Klienten, Patienten, Coaches motiviere, unter meiner Leitung, aber so leichte Leitung, versuche ich zumindest, dass die Gast bei mir sind und selbst auf einen neuen Weg kommen. Freut euch auf die zweite Folge, ich freue mich riesig drauf. Und nächste Woche um 20.15 Uhr kommt eben dann die Folge 2, eine Sonderfolge. Und in 2 Wochen geht es dann ganz normal weiter. Tschüss!
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen, ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.